Ich freue mich, dass wir heute Abend wieder hier in der Stadthalle zusammenkommen können, um über ein besonderes Thema nachzudenken. Das Thema des heutigen Abends heißt Begegnungen, in einem einzigen Stichwort kurz gesagt. In Amerika lebte ein Indianer. Es war ein alter Indianer, der besonders dadurch bekannt war, dass er ein außergewöhnlich gutes Gedächtnis hatte. Das hat sich überall rumgesprochen und er erfuhr eines Tages auch ein Gehirnforscher davon. Und er dachte, dieser Mann ist für mich genau das richtige Testobjekt. Ich werde dorthin reisen und werde die Gedächtnisfähigkeit seines Gehirns einmal prüfen. Und so reiste er dorthin an den Ort dieses Indianers und er ging schnurstracks auf ihn zu und stellte ihm eine Frage und sagte, was haben Sie heute genau vor einem Jahr gefrühstückt? Da sagt er, Eier. Naja, dachte der Gehirnforscher, das ist hier offenbar eine Gegend, wo die also jeden Tag Eier essen. Das war also nicht so eine große Glanzleistung. Und so reiste er wieder ab. Aber es kam gerade so hin, dass er genau ein Jahr später wieder an den Ort kam, wo der Indianer lebte. Und so dachte er, du musst doch diesem Mann nochmal eine Frage stellen. Und er ging wieder auf diesen Indianer zu und stellte ihm eine Frage. Aber wie? Da sagte der, war ich gekocht. Da hatte er seinen Test. Das war auch eine Begegnung. In unserem Leben haben wir sehr viele Begegnungen. Es gibt Begegnungen, die wir sehr schnell wieder vergessen. Es hat sich nicht so viel ereignet bei dieser Begegnung. Es gibt andere Begegnungen, die sind sehr tiefgreifend, auch für unser eigenes Leben. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, was wir da in unserem Leben alles erleben. Ich möchte zunächst einmal einige Beispiele nennen für Begegnungen, damit wir uns einstimmen in dieses Thema. Ich möchte zunächst beginnen mit einer historischen Begegnung. Es war im Jahre 1808, da war Napoleon auf dem Höhepunkt seiner Macht angelangt. Er hatte in zahlreichen Kriegen viele Gebiete Europas erobert. Er hatte dann sogar Erfurt per Dekret als französisches Territorium erklärt. Einfach so, das ist jetzt von heute an französisch. Es gab noch einen mächtigen Mann in Europa und das war der Zar von Russland. Und so kam Napoleon auf die Idee, es ist ganz gut, wenn wir uns einmal begegnen. Der Zar und Napoleon. Und so kam es dann dazu, der Zar reiste in die Nachbarstadt Weimar, weil dort die Schwester des russischen Zaren dort gerade wohnte als Fürstin. Napoleon plante diese Begegnung und er wollte bei dieser Gelegenheit das gesamte Festland vom Atlantischen Ozean bis zur Kamtschatka aufteilen unter diesen beiden mächtigsten Männern der Erde, wie sie damals waren. Und so hatte er sich Folgendes überlegt, das sollte man in einem sehr würdigen Rahmen tun. Und so veranstaltete Napoleon vom 27. September bis zum 14. Oktober 1808 in Erfurt einen Fürstenkongress. Und auf diesem Kongress sollten Könige und alle möglichen Fürsten geladen werden und natürlich dort der Zar von Russland, wo man dann die Aufteilung der Welt vornehmen wollte. Am 27. September 1808 ritt der russische Zar von Weimar nach Erfurt. Napoleon ritt seinerseits ihm von Erfurt aus entgegen. An der Stelle, wo die sich zum ersten Mal getroffen haben, steht heute noch als zur Erinnerung ein Obelisk, wo diese beiden mächtigsten Männer sich das erste Mal gesehen haben. Unter Glockengeläut zogen dann beide Kaiser in Erfurt ein. Am 12. Oktober wurde dann ein geheim gehaltenes Papier unterzeichnet, wo man die Interessensphären festgelegt hat, wie diese Welt unter diesen beiden mächtigen Männern aufgeteilt werden sollte. Ein Zeitzeuge der damaligen Zeit gab Folgendes zu Papier. Er schrieb: Alle Monarchen des festen Landes, welche zum äußersten Weltmeer gegen Abend bis zum nordöstlichen Ende der Hemisphäre an den Ufern Kamtschatkas die Völker beherrschen, sind in den Ringmauern der Stadt Erfurt versammelt. Sie sind versammelt, um eine große Beute aufzuteilen. Das Ganze ist nicht zur Zufriedenheit von Napoleon ausgegangen, und wir wissen, dass Napoleon dann einen Feldzug nach Russland unternommen hat. Aber das Ganze, können wir sagen, war eine Begegnung zwischen zwei mächtigen Männern. Ich möchte jetzt ein anderes Beispiel nennen, eine andere Begegnung, die mein Leben persönlich geprägt hat. Am 15. Februar 1964, also vor gut 31 Jahren, hatte ich eine persönliche Begegnung. Ich war dort in einer Versammlung, wo viele junge Leute waren, und dort in dieser Versammlung fiel mir ein Mädchen auf mit dunklem Haar und braunen Augen. Und ich ging auf sie zu und wir kamen in ein Gespräch. Und dieses Gespräch ist bis heute nicht abgebrochen. Ich habe sie darum mitgebracht. Sie ist längst meine Frau geworden und wir reisen durch die Welt hin und her, auch nach Korbach. Das ist eine schöne Sache, wenn man eine Frau gefunden hat. Wir haben zwei Kinder, die inzwischen erwachsen sind. Und wenn man unsere Kinder fragen würde, warum sie auf dieser Welt sind, wie das kommt, dann hängt es letztlich davon ab, dass wir an diesem Abend einmal eine erste Begegnung gehabt haben und dann zusammengeblieben sind. Wir sehen also, Begegnungen haben oft große Folgen. Das ist wichtig, das ist kennzeichnend für Begegnungen. Ich möchte uns eine andere historische Begegnung nennen, die auch eine große Folge gehabt hat. Im Jahre 1707 kam es in Sachsen unter der Regierung von August dem Starken zu einer interessanten Begegnung. Der eine war ein Mathematiker. Er war Mathematiker und Physiker mit dem Namen Ehrenfried Walter von Tschirnhaus. Er beschäftigte sich mit hohen Temperaturen, die er mit Brennspiegeln und Brennlinsen erzeugte. Er war also Fachmann in der Physik und konnte hohe Temperaturen erzeugen. Der andere Mann hieß Johann Friedrich Böttcher. Er war Alchemist, das heißt, er versuchte, Mixturen zu erstellen, von denen er hoffte, wenn er die richtige Mischung hat, dass am Ende Gold dabei herauskommt. Das war sein Ziel. Da es ihm nicht gelungen ist mit seiner Goldmacherei, musste er 1701 aus Preußen fliehen und er kam nach Dresden. Und dort unter August dem Starken, dieser König, der wollte das haben, da konnte er weiter experimentieren. Aber da kam es dann zu dieser Begegnung, von der ich schon gesprochen habe. Tschirnhaus und Böttcher kamen eines Tages zusammen. Der eine konnte mit hohen Temperaturen umgehen und der andere mit Mixturen. Und so haben sie alles Mögliche zusammengemischt und der andere hat das unter hohen Temperaturen erhitzt und dann haben sie gesehen, was dabei herauskommt. Sie haben dabei kein Gold herausgefunden, aber doch haben sie etwas gefunden, was man dann das weiße Gold nannte. Und zwar das Porzellan wurde auf diese Weise erfunden. Im Jahre 1710 wurde das erste Porzellan auf der Leipziger Messe vorgestellt und auch die weltberühmte Porzellanmanufaktur in Meißen gegründet. Das Ganze war also möglich durch eine Begegnung. Und so ist es gut gewesen, dass gerade diese beiden Männer zusammengekommen sind. Wir sehen also, diese Begegnung hat eine weltweite Bedeutung gefunden. Überall in der Welt ist heute Porzellan im Einsatz. Und wenn wir uns unsere Schränke ansehen, dann werden wir überall dort auch Porzellan finden. Das geht also bis in unsere persönliche Bedeutung hinein. Ich möchte uns eine weitere Begegnung nennen, eine Begegnung, wodurch der Lebensweg eines Mannes grundlegend verändert wurde. Ein junger Mann lebt im New Yorker Stadtteil Harlem. Er stammt von einer irischen Einwandererfamilie ab. Er sieht gut aus, er ist athletisch und so entschloss er sich zu einem Sportstudium. Er studiert an der New Yorker Universität Sport, aber mit seinen Fähigkeiten schafft er das Studium nicht. Er muss abbrechen. Er arbeitet dann als Tellerwäscher, als Verkäufer, als Barkeeper, als Eisverkäufer, als Vertreter. Alles Mögliche macht er, alle möglichen Jobs tritt er an. In erster Ehe ist er mit einer Zirkusartistin verheiratet. Das dauerte aber nur kurz, diese Ehe. Eine zweite Ehe mit einer Schauspielerin fing er an und auch diese Ehe scheiterte. Dann wurde er einberufen und kam in den Zweiten Weltkrieg hinein. Aber nach dem Krieg war er arbeitslos. Er ist danach auf der Suche nach Arbeit und geht von Firma zu Firma, um eine Arbeit zu finden. Und dann ist er eines Tages unterwegs in einem Hochhaus. Er fährt in einem Fahrstuhl, aber irgendwo da im 30., 40. Stock, da bleibt der Fahrstuhl hängen. Und er bleibt stecken im Fahrstuhl. Mit ihm in diesem Fahrstuhl ist noch ein anderer. Es kommt in diesem Augenblick zu einer Begegnung zwischen diesen beiden, die zwangsläufig im Fahrstuhl eingesperrt sind. Die beiden unterhalten sich. Der Mitgefangene ist ein Schauspieler aus Hollywood. Und dieser Mann engagiert diesen Mann, der auch mit im Fahrstuhl hängen geblieben ist. Er engagiert ihn nach Hollywood und es wird der erste Film gedreht, 1953, Die Killer. Und das Gesicht dieses Mannes wird in einem Schlage weltbekannt. Dieser Mann, wer ist es? Den Namen kennen wir vielleicht alle. Es ist Burt Lancaster. Er gehört zu den legendärsten Hollywood-Stars. Er hat viele Filme gedreht, er ist weltbekannt geworden, auch durch diesen Film Verdammt in alle Ewigkeit. Er hat mancherlei Filme gedreht, er hat einen Oscar bekommen als bester Darsteller und viele, viele Auszeichnungen hat er bekommen. Wir sehen hier an diesem Beispiel, wie ein Mann, der irgendwo gescheitert war im Leben, plötzlich durch eine einzige Situation, eine Begegnung in einem Augenblick in seinem Leben die Sache radikal wendet. Es kommt zu einer grundlegenden Veränderung in seinem Leben. Ich habe mehrere Beispiele genannt und wir können sehen daran, dass Begegnungen oft eine starke Auswirkung auf unser Leben haben. Manchmal ist es so, dass diese Begegnungen, wie wir eben auch gesehen haben, gar nicht geplant waren, gar nicht gewollt sind, aber sie kommen zustande. Und diese Veränderung, diese Begegnung bringt dann eine große Veränderung in unserem Leben. Oft haben die Begegnenden sich vorher nie gesehen. Vor einiger Zeit kam ich mit einem Mann zusammen und er erzählte mir von seinem Hobby. Und er sagte, ich interessiere mich in besonderer Weise für Stammbäume. Ich denke, noch nie gehört, wo sich einer so mit Stammbäumen beschäftigt. Und er sagte, das ist eine Sache, die mich sehr fasziniert. Und so sagte er, hat er sich Bücher gekauft über die griechische Mythologie und hat dort geforscht über alle diese Namen, die dort vorkamen. Und er hat versucht, Abhängigkeiten zu finden, Verwandtschaftsverhältnisse, und er wollte sie mit Hilfe von Diagrammen darstellen. Und dann sagte er, ich habe dieses sehr schnell aufgegeben, weil es dort fast nichts gab, worauf ich mich gründen konnte. Es war nicht ergiebig. Und dann sagte er mir, dann habe ich ein anderes Buch genommen, die Bibel, und habe die Bibel untersucht nach Stammbäumen. Und er sagte, hier wurde ich fündig. Ich habe mich 10 Jahre lang ununterbrochen, sagt er, in jeder freien Minute mit der Bibel beschäftigt und habe alle Namen, die dort vorkommen, zusammengetragen und habe die Stammbäume in grafischer Form dargestellt. Und ich habe gestaunt, dass der über jede Person der Bibel sich genauestens auskannte. Wer mit wem verwandt war, wie das zusammenhängt, das wusste er alles im Kopf. Ich habe darüber nur gestaunt. Das hat mich auch fasziniert und ich versuche, dass das, was er zusammengetragen hat, dass das auch mal irgendwann veröffentlicht wird. Denn das ist ja eine Fundgrube, dass man einmal weiß, wie die verschiedenen Personen zusammenhängen. Und so könnte man, wenn man ihn fragen würde, was ist die Bibel für ihn, dann würde er vielleicht sagen, die Bibel ist das Buch der Stammbäume. Weil hier genau alles aufgezeichnet ist, wie die Zusammenhänge dort sind. Wir kennen die Bibel, darüber haben wir gestern gesprochen, als das Buch der Wahrheit. Die Bibel, sagen wir auch, ist das Buch der Bücher. Ja, die Bibel ist das Buch Gottes. Viele Bezeichnungen können wir für die Bibel finden. Von dem Thema des heutigen Abends her gesehen, möchte ich einmal sagen, die Bibel ist das Buch der Begegnungen. Nirgendwo finden wir so entscheidende Begegnungen geschildert wie in diesem Buch. Darüber kann man nur staunen, welche Fülle von Begegnungen dort vorkommt. In der Bibel finden wir auch die größte und die wichtigste Begegnung, die es überhaupt in der ganzen Weltgeschichte jemals gegeben hat. Wir haben am Anfang einige Begegnungen kennengelernt, aber die wichtigste, die größte Begegnung, die finden wir in der Bibel. Welches ist die größte Begegnung, die es je gegeben hat in der gesamten Menschheitsgeschichte? Nun ist es die Begegnung Gottes mit den Menschen. Das ist die größte, die wichtigste, die entscheidendste Begegnung, die es je gegeben hat. Nie hat es etwas Größeres, nie hat es etwas Bedeutenderes gegeben als diese Begegnung Gottes mit den Menschen. Und darum wollen wir darüber etwas mehr nachdenken. Wie kam es dazu? Gott hatte am Ende der Schöpfung gesagt, es ist alles sehr gut. Das war sein Urteil. Gott ist die Wahrheit und das, was er sagt, stimmt. Also die Schöpfung war wirklich sehr gut. Aber ist diese Schöpfung heute noch sehr gut? Wir wollen das einmal realistisch beurteilen und dann sehen wir, die Geschichte der Menschheit lässt sich darstellen als eine Geschichte von Kriegen. Viele, viele Kriege hat es in der Geschichte gegeben. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat es viele, viele Kriege weltweit gegeben. Diese Welt lässt sich auch beschreiben als eine Welt, in der es Angst gibt, in der es Not und Krankheit gibt, in der es den Tod gibt. Und wir hören von Abtreibung und Ehescheidungen, wir hören von Zank und Streit. Wir hören von vielen, vielen negativen Dingen, die diese Welt prägen. Ist das sehr gut? Ich würde sagen, nein, es ist sehr schlecht. Da ist von sehr gut nicht mehr die Rede. Wir sehen also, das, was ursprünglich war und das, was wir heute beobachten, ist ein großer Unterschied. Wie kommt das? Was ist passiert, dass diese Veränderung da hineingekommen ist? Wenn wir die Antwort wissen wollen, wir finden sie in der Bibel, nirgendwo anders. Und die Bibel sagt uns, das ist dadurch gekommen, dass der Mensch sich von Gott entfernt hat. Die Bibel bezeichnet das als den Sündenfall. Der Mensch fiel in Sünde und dadurch ging alles kaputt. Die Bibel zeigt uns, dass Gott Licht ist und dass wir so angelegt sind von Natur aus, dass wir dieses Licht Gottes brauchen. Der Mensch entschied sich gegen das Licht und ging von Gott weg, ging eigene Wege. Wer aus dem Licht weggeht, der befindet sich automatisch in der Finsternis. Was passiert in der Finsternis? Stellen wir uns vor, wir sind unterwegs mit einem Auto auf einer Landstraße und wir schalten das Licht in der Nacht ab. Wie lange werden wir fahren können auf dieser dunklen Landstraße? Nun, nicht lange. Wir werden bald im Graben landen oder vielleicht sogar gegen den nächsten Baum fahren und wir werden einen großen Crash haben. Das Auto werden wir zu Schrott fahren und wir selbst werden großen Schaden nehmen. So wird das sein, wenn wir ohne Licht fahren. Wenn wir das tun, können wir dann dem Autohersteller die Schuld geben? Nun, wir haben ja selbst das Licht ausgeschaltet. Die Autohersteller haben alles daran getan, dass wir ausgerüstet sind, um auch des Nachts mit dem Auto unterwegs zu sein. Also für alles ist Vorsorge gegeben. Wenn wir selbst ausschalten, sind wir selbst schuld. Und genau das hat der Mensch getan. Der Mensch hat sich von Gott entfernt und hat damit das Licht ausgeschaltet. Und von da an tappt die Menschheit im Dunkeln. Das ist diese Situation. Diese Welt ist darum nicht zu korrigieren durch ein paar gute Ratschläge oder durch ein paar Versuche, diese Welt zu verändern oder sich selbst zu verändern. Das wird alles nicht möglich sein, weil diese Welt schöpfungsmäßig angelegt ist auf den Schöpfer hin. Das ist die Situation, so ist das. Jetzt wollen wir einmal die Seite Gottes ansehen. Wie sieht das aus der Sicht Gottes aus? Der Mensch, den er geschaffen hat, den er geliebt hat, den er gewollt hat, er hat die Gebote nicht gehalten, hat sich von Gott entfernt. Die Bibel nennt das Sünde, wenn wir unsere eigenen Wege gehen. Die eigenen Wege führen uns in die Verlorenheit. Was sagt Gott dazu? Ich stelle mir das einmal so vor, und das schließe ich aus den Texten der Bibel, dass Gott unvorstellbar traurig gewesen ist über diese Situation, dass der Mensch, den er gewollt hat, dem er auch die Freiheit gegeben hat, dass er tun kann, was er will. Das ist ja das Entscheidende. Gott hat keine Roboter gebaut, sondern Gott hat Menschen geschaffen mit einem freien Willen, freie Wesen, die frei entscheiden können. Das war das Risiko Gottes, das er einging, als er den Menschen mit einem freien Willen ausrüstete. Und nun kam es so, dass der Mensch sich für die Finsternis entschieden hat. Wie sieht Gott das? Und ich meine, Gott ist unvorstellbar traurig darüber. Ja, Gott weint darüber, dass der Mensch solche Wege geht und auf diese Weise auch verloren geht. Er geht, wie die Bibel es sagt, in die ewige Nacht. Aber die Bibel zeigt uns auch, dass Gott Liebe ist. Und die Liebe Gottes ist erfinderisch. Und so hat Gott überlegt, was kann ich tun, um die verlorenen Menschen wieder zu gewinnen? Und ich stelle mir das einmal so vor, das ist jetzt meine eigene Fantasie an dieser Stelle, das steht wörtlich so nicht in der Bibel, aber so stelle ich mir das vor, wir dürfen ja auch nachdenken über die Textbibel. Und ich stelle mir vor, dass Gott gesagt hat, die Sünde kann aus dieser Welt nicht herausgenommen werden, es sei denn, dass jemand zu den Menschen hingeht und die ganze Sünde auf sich lädt. Also das Gericht der Sünde auf sich nimmt und dann damit den Menschen die Möglichkeit gibt, zurückzukommen. Und hat gefragt, wer ist bereit, wer tut das? Ich kann mir vorstellen, das würde niemand tun. Niemand wird die Last der Sünde auf sich laden und dieses Gericht auf sich nehmen. Und doch war einer da, der uns grenzenlos geliebt hat, mit einer Liebe, die für uns Menschen unvorstellbar ist. Und der hat gesagt, ich gehe. Ich gehe zu den Menschen hin und ich werde die Sünde tragen. Und ich werde es so weit tragen, dass es ausreicht für jeden Menschen, dass jeder Mensch gerettet werden kann. Aber auch hier gilt wieder, er muss aus eigenen freien Stücken kommen, um die Rettung zu finden. Aber ich werde es für jeden tragen. Und der eine, der das gesagt hat, und der eine, der diese Möglichkeit auch hatte, weil er selbst ohne Sünde war, das war der Sohn Gottes. Es war Jesus. Und Jesus hat gesagt, ich werde zu den Menschen gehen. Ich werde alle Sünde tragen. Und das bedeutete für ihn, dass er auf diese Welt kommt und am Ende an einem Kreuz stirbt und dabei das Gericht Gottes über die Sünde erfährt, sodass auf diese Weise die Sünde getilgt werden kann. Das hat Gott gleich nach dem Sündenfall vorbereitet, dass das möglich ist. Und dann hat Gott geplant, welches ist der beste Zeitpunkt, wann er kommen kann in diese Welt. Er hätte gleich kommen können nach dem Sündenfall, er hätte nach 100 Jahren kommen können, 1000 Jahre nach dem Sündenfall, er hätte auch jetzt kommen können. Alles wäre im Prinzip denkbar gewesen. Aber Gott hat so entschieden, dass der optimale Zeitpunkt der Zeitpunkt war, als Jesus wirklich gekommen ist. Und darum lesen wir im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Das war der Zeitpunkt, den Gott festgelegt hat, und dann kam der Jesus in diese Welt. Es gibt ein Lied, in dem das besungen wird, wo es heißt, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Das war die Botschaft von Weihnachten. Gott begegnet uns Menschen in seinem Sohn. Und darum heißt es bei der Geburt Jesu, als sie angekündigt wurde, euch ist heute der Heiland geboren. So hatten es die Engel gesagt. Der Heiland ist der Heilmacher. Das steckt in dem Wort drin, der uns heil macht, der uns zurechtbringt, der unseren Schaden der Sünde beseitigt. Er ist der Heiland, der uns aus der Verlorenheit rettet. Uns wird keine Religion dieser Welt retten. Nichts, was wir Menschen uns ausgedacht haben, sondern nur das, was der lebendige Gott gesagt hat und das, was er durch seinen Sohn erfüllt hat. Das wird uns retten können. Er lebte eine Zeit lang mit uns, er ging dann an dieses Kreuz und am Kreuz betet er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Situation kennt kein Mensch auf dieser Erde. Niemand, der über diese Erde geht, ist so von Gott verlassen. Wir genießen die guten Dinge, die Gott uns schenkt. Wir genießen den Tag, wir genießen in der Nacht den Schlaf, wir genießen das Essen, wir genießen die Sonne. Wir sind nicht von Gott verlassen. Auch wenn wir ohne Gott leben, so gibt uns Gott viele Segnungen, an die wir teilhaben. Gott gibt das Gute für alle Menschen. Gott lässt alles heranwachsen bis zum letzten Tag. So sagt es uns die Bibel. Nun war der Jesus am Kreuz und dort war er von Gott verlassen. Das war eine Stelle, wo Gott nicht mehr gegenwärtig war. Das war das Gericht über die Sünde. Er hat dieses Gericht ertragen und darum ist das Problem der Sünde gelöst. Das Problem, dass wir Menschen uns in der Gottesferne befinden, dass wir nicht nach seinen Geboten leben, ja, dass wir nicht an den Herrn Jesus glauben, die Bibel bezeichnet das als die größte Sünde überhaupt, dass wir nicht glauben an den Sohn Gottes. Wir brauchen aber alle diesen Sohn Gottes, dass er uns Erlösung gibt. Bei Gott einmal zu sein, das nennt die Bibel Himmel. Und einmal nicht bei Gott zu sein, das nennt die Bibel Hölle. Beides gibt es. Das sagt uns die Bibel sehr deutlich. Aber Gott weiß, wie schrecklich die Hölle ist und Gott weiß auch, wie schön der Himmel ist. Und weil er uns lieb hat, möchte er uns alle gewinnen für den Himmel. Dass wir einmal bei ihm sind. Das ist das Größte, was er uns schenken will. Wir sind Eingeladene zum Himmel. Wie kann man Menschen, die sich das nicht einmal vorstellen können, erklären, was ein Himmel ist? Wie ist das möglich? Ich glaube, dass Gott hier auch vor einem Problem stand. Wie kann er uns das erklären, was der Himmel bedeutet? Und Gott ist auf den Gedanken gekommen, uns das zu erklären anhand eines Gleichnisses, am Gleichnis der Hochzeit. Wir wissen alle, was eine Hochzeit ist. Eine Hochzeit ist ein besonderes, ein ausgezeichnetes Fest, bei dem man die Leute einlädt, mit denen man besonders gut zusammen sein möchte, die man gut kennt, gute Freunde. Und dann macht man ein wunderbares Fest. Und auf diesem Fest gibt es dann keine Probleme. Das beste Essen wird bereitet, ein gutes Programm gibt es, alle sind schön angezogen. Es ist rundherum eine gute, eine schöne Sache. Ich weiß noch, als unsere Tochter heiratete, das war ein wunderschönes Fest und unsere Tochter erzählt immer wieder neu davon und auch unser Schwiegersohn, dass es ein schönes Fest war. Es war das schönste Hochzeitsfest, was sie je erlebt haben. Und sie haben mancherlei Hochzeiten schon besucht. Am Bild der Hochzeit erklärt uns die Bibel den Himmel. In Matthäus 22, Vers 2, da erklärt uns der Jesus: Das Himmelreich ist gleich einem Könige, der seinem Sohn Hochzeit machte. Und in Offenbarung 19, Vers 7 heißt es: Lasset uns freuen und fröhlich sein, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Gott bringt uns die Botschaft des Himmels rüber am Bild der Hochzeit. Und wie dort die Menschen auch eingeladen sind zu einem Hochzeitsfest. Aus diesem Grunde erzählt uns der Jesus das auch wieder gleichnishaft in einer Geschichte, die im Lukas-Evangelium wir finden. Und da ist die Rede von einem Hausherrn, der Leute zu einem großen Fest einlädt. Und ich kann mir vorstellen, diese Leute sind eingeladen worden mit einer schriftlichen Einladung, vielleicht sogar noch mit Goldschnitt oder wie auch immer, ganz besondere Einladung haben diese Leute bekommen. Und das war in diesem Gleichnis so gesprochen, die Einladung zum Hochzeitsfest, die Einladung zum Himmel, das ist damit gemeint. Und der Einladende dabei ist Gott selbst. Und wie sehen wir in diesem Gleichnis, wie die Leute reagieren? Der erste sagt: Ich habe einen Acker gekauft und ich muss jetzt hingehen, um mir diesen Acker anzusehen. Was ist denn das für ein Mann? Können wir von dem lernen? Dieser Mann hat sein ganzes Geld dahingegeben für diesen Acker, den er nie gesehen hat. Das ist doch ein Dummkopf. Vielleicht hat er ein Stück Wattenmeer gekauft an der Nordsee und da war gerade Ebbe und dann hat er gesagt, gut, das werde ich kaufen. Und wo er jetzt hingeht und das besehen will, vielleicht was anpflanzen, da merkt er, die Flut ist da, das Land ist weg. Oder ich denke, wo wir in Südafrika waren, da waren wir in der Karoo, ein Riesengebiet, eine Riesenfläche, das ist alles Wüste. Karoo heißt das durstige Land, das ausgetrocknete Land. Vielleicht hat dieser Mann so etwas gekauft, so ein Stück dürres Land, wo er nichts anpflanzen kann. Oder vielleicht so ein Stück kasachische Steppe, wo auch nichts wächst. Wir waren vor einiger Zeit in Kasachstan gewesen, da hatte ich Vorträge, und dann sind wir von Karaganda gefahren nach Bischkek, die Hauptstadt von Kirgisien. Und das Ganze haben wir mit dem Zug gemacht. Sonst waren das alles Flugreisen. Und dann bei dieser Fahrt, die wir dort gemacht haben, da sollte die Bahnfahrt beginnen um 18 Uhr. Dann dachte ich, das ist schade, dass wir nun gerade abends fahren. Ich wollte eigentlich mal, das sind 1000 Kilometer etwa, ich wollte etwas von der Landschaft sehen, dass man mal sieht, wie so dieses Land aussieht. Und dann sagte ich das den Leuten, ich sagte, das ist aber schade, dass der Zug gerade so abends und dann, dass es eine Nachtfahrt wird. Und da sagten die, gar kein Problem. Wenn ihr jetzt fahrt, dann guckt ihr aus dem Fenster und was ihr seht, ist kasachische Steppe. Und das bleibt jetzt 1000 Kilometer so. Da ändert sich nichts an dieser Landschaft. Ihr könnt euch dann, wenn ihr es gesehen habt, dorthin legen und schlafen und dann habt ihr genug gesehen von dieser Steppe. Vielleicht hat dieser Mann, von dem hier die Rede ist, so ein Stück kasachische Steppe gekauft, wo auch nichts wächst. Wertloses Land. Also ein Dummkopf, von dem wir nicht lernen können. Dann ist hier die Rede von einem anderen, der hatte sich Ochsen gekauft. Und dieser Mann sagt auch, ich muss jetzt hingehen, um mir diese Ochsen anzusehen. Aber ich meine, dieser Mann ist auch ein Dummkopf, von dem können wir auch nicht lernen, denn er hat sein Geld dahin gegeben und jetzt will er überhaupt erstmal hingehen, sich die Ochsen ansehen. Vielleicht waren das so ein paar alte Klepper, die waren noch nicht mal zum Schlachten geeignet, zum Arbeiten auch nicht, vielleicht schon so uralt. Und zum Schlachten ging es auch nicht, man kriegt keine ordentlichen Koteletts mehr davon. Das Fleisch ist zähe, also ein schlechter Kauf. Ein Dummkopf, nicht geeignet für uns zum Lernen. Aber dann ist noch ein Dritter, von dem die Rede ist. Und von ihm heißt es, er hat geheiratet. Er hat sich eine Frau genommen und auf diesen Mann habe ich Hoffnung. Das ist eine gute Sache, wenn jemand eine Frau nimmt. Und jetzt bekommt er die Einladung. Ich würde denken, der wird sagen, mein liebes Frauchen, jetzt werden wir dorthin gehen zu dem Fest. Ich habe eine ganz besondere Einladung erhalten. Aber dieser Mann weist ab. Er sagt, ich habe eine Frau genommen und darum werde ich nicht kommen. Ich würde sagen, er hätte doch sagen müssen, und darum komme ich. Er hätte seine Frau doch mitbringen können zu diesem großen Fest. Auch er verpasst die Gelegenheit. Die Gelegenheit der Begegnung mit Gott, die ist ja hier angesprochen. Und am Ende dieses Gleichnisses sagt der Jesus, und ich sage euch, dass keiner dieser Leute, die geladen waren, das Hochzeitsfest sehen wird. Keiner wird sie sehen. Das ist der Ernst an dieser Geschichte. Aber in diesem Gleichnis, das ist noch nicht zu Ende, da schickt der Hausherr los und sagt zu seinen Knechten, geht jetzt hinaus, überall wo ihr hinkommt, an die Hecken und Zäune und wo überall hin, und sagt den Menschen, sie sind eingeladen. Und das tun die. Die laden überall ein. Und die Menschen kommen. Und sie nehmen Platz an der großen Tafel. Und es füllt sich und es füllt sich. Die Menschen kommen, sie nehmen das an. Und dann wird Zwischenbilanz gemacht. Der Hausherr fragt, wie sieht's aus? Ist die Tafel gefüllt? Und die Knechte sagen, nein, es ist noch Platz da. Und dann bekommen sie den weiteren Auftrag, geht noch einmal hinaus und ruft, überall, wo ihr Menschen findet, sie dürfen kommen. Jeder ist geladen. Denn nach dem Willen des Hausherrn, also Gottes, wird das Fest stattfinden und es wird stattfinden bei voller Tafel. Es wird nicht ein Platz leer bleiben. Das ist die Botschaft, die uns die Bibel hier sagt bezüglich der Einladung des Himmels. Jetzt liegt es an uns, ob wir dabei sind. Haben wir unseren Platz gesichert, dass wir dabei sind? Wenn wir diese Gewissheit noch nicht haben, dann lade ich heute dazu ein, dass wir heute die Einladung annehmen von Gott und uns einen Platz reservieren an der Hochzeitstafel Gottes. Darum geht es. Darum machen wir auch diese Vorträge hier in der Stadthalle. Das Ganze dient dazu, Leute einzuladen für den Himmel. Das ist die Botschaft Gottes. Er hat nämlich gesagt, geht hinaus in alle Welt, sagt das allen Menschen, egal wo sie herkommen, aus welchem Land, welche Sprache sie sprechen, es gilt für alle Menschen. Gott fragt auch nicht, woher wir kommen. Gott fragt nicht, ob du Buddhist bist oder ob du Moslem bist, ob du katholisch bist, evangelisch oder was. Das ist gar nicht die Frage Gottes. Gott fragt, ob du diese Einladung annimmst. Das ist die Frage. Was anderes fragt er gar nicht. Du bist geladen und Gott sagt, nimmst du das an. Und ich freue mich immer wieder, wenn Menschen auf diese Einladung Gottes reagieren und diese Einladung Gottes annehmen. Die Botschaft der Bibel heißt, begegne deinem Gott. Dass es zu dieser Begegnung kommt, so steht es schon in Amos 4, Vers 12. Wer Jesus findet, der hat diese Begegnung mit Gott. Wer Jesus findet, der findet die Ewigkeit. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist das, was uns dort gesagt wird. Ich möchte einige Beispiele uns jetzt nennen, die die Bibel uns zeichnet und auch einige Beispiele, die ich so erlebt habe, damit es uns zur Hilfe wird für unsere eigene persönliche Entscheidung. In Lukas 19 wird uns berichtet von einem Mann, der Chefzöllner war in Jericho, mit Namen Zachäus. Er war weithin bekannt als Gauner, als Betrüger. Seine Schlitzohrigkeit war ohne Beispiel. Am Zoll hatte er zwei verschiedene Taschen. Die eine Tasche war für die Römer, da ging der Zoll für die Römer rein, und die andere, die war noch ein bisschen größer, das war das, was für ihn gedacht war. Das ging in die eigene Tasche. Er war natürlich dadurch furchtbar unbeliebt bei den Leuten, aber er hat immer für sich am besten gesorgt. Und so wurde dieser Mann enorm reich. Der hat sich eine Villa nach der anderen gebaut. Ein unglaublich reicher Mann ist er geworden durch diesen Betrug. Eines Tages hört er davon, dass Jesus durch seine Stadt kommt, durch Jericho. Und da dachte er, ich habe schon so viel von diesem Mann gehört, ich muss diesen Mann doch mal sehen. Da aber nun klein von Wuchs war, kletterte er auf einen Baum und dachte, von dort oben werde ich alles einmal beobachten. So als Neutraler, aus einem gewissen Abstand, in der Entfernung. Und so geschah es dann auch. Er sitzt dort auf dem Baum und sieht, wie die Leute dort nun herkommen und auch Jesus dabei. Aber es kommt jetzt zu einer Begegnung zwischen dem Herrn Jesus und diesem Zachäus. Der Jesus geht an diesen Baum ran und sagt, Zachäus, komm du mal runter. Ich muss heute eine Begegnung mit dir haben. Ich muss heute in dein Haus kommen. Und diese Begegnung war die entscheidendste Begegnung, die dieser Zachäus je in seinem Leben gehabt hat. Er hat seine eigene Sünde erkannt und er hat gesagt, wo ich betrogen habe, da werde ich das gut machen. Und er hat den Herrn Jesus gebeten, alle Sünde, die er auf sich geladen hat, zu vergeben. Und am Ende dieses Gespräches, da sagt der Jesus, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Hier ist ein Mann heil geworden vom Betrug. Hier ist ein Mann gesund geworden, weil eine Begegnung mit Jesus gekommen war. Wir selbst können uns gar nicht ändern. Und wichtig ist mir an dieser Geschichte, dass diese ganze Sache sich an einem einzigen Tag abgespielt hat. Dieser Mann hat nicht 1000 Predigten gehört, dass er immer wieder das gehört hat, sondern der war gar nicht daran interessiert zunächst. Es kam zu dieser Begegnung, er hat erkannt, worum es geht und er hat darauf reagiert. Das war das Entscheidende. So kann es uns heute Abend auch gehen. Vielleicht sind wir das allererste Mal hier heute Abend. Und wir hören diese Botschaft, dass wir von Gott direkt geladen sind zum Himmel. Und wir können sagen, ja, das will ich. Und dann werden wir heute gerettet. Nicht erst in 27 Tagen oder in 3 Jahren. Die Botschaft der Bibel zeigt uns, dass Gott uns an einem einzigen Tag annimmt. Wir müssen uns nur auf den Weg machen. Das ist das Entscheidende, was wir tun machen müssen. Ich war vor einiger Zeit unterwegs, einmal mit einem Zelt, das war in der Nähe von Aachen, und da erlebte ich folgende Geschichte. Da war auch so ein Mann wie der Zachäus, er war allerdings nicht so ein Betrüger, aber er war ein Mann, ein junger Mann, der eigentlich nicht auf der Suche nach Jesus war. Er stand am Straßenrand und da waren einige junge Leute, die mit dem Auto fuhren, und er hat da einfach gewinkt und wollte per Anhalter mitgenommen werden. Und diese jungen Leute, die haben ihn eingeladen, haben gesagt, ja, komm mal mit, wo willst du hin, dort und dort. Und haben die gesagt, komm doch einfach heute Abend mit, wir gehen in ein Zelt, da wird heute gepredigt. Und das ist doch sicher auch was für dich. Das lohnt sich und sie haben ihn einfach mitgebracht in das Zelt. Der hat eine einzige Predigt gehört an diesem Abend in dem Zelt. Und anschließend kam er zur Aussprache. Und ich fragte ihn dann, erstens, wie er heißt. Und dann sagte er, ich heiße Jesus. Ich dachte dann, nu, ich habe an dem Abend so viel über Jesus gesprochen. Ich dachte, er wusste nachher gar nicht mehr, wie er selber heißt und hat gesagt, ich heiße Jesus. Aber nein, sagt er, hat mir das erklärt. Nein, sagt er, ich heiße tatsächlich Jesus. Er sagte, ich komme aus spanischem Hintergrund und dort gibt es hier und da den Namen Jesus. Und ich heiße Jesus. Aber sagt er, ich kenne nicht den Herrn Jesus, über den Sie heute gesprochen haben. Und den möchte ich heute kennenlernen. Ich sage, wunderbar. Das ist eine großartige Entscheidung, wenn Sie gerade das wollen. Er fand an diesem Abend zu Jesus. Wir haben gebetet. Er hat sein Leben festgemacht bei Jesus. Und er ist bei Jesus geblieben. Ich habe nachher gehört, später hat er eine Bibelschule besucht, um auch anderen Menschen von Jesus zu sagen. Dieser Mann hatte begriffen, und es war so, er wollte eigentlich gar nicht dorthin in das Feld. Er ist einfach mitgenommen worden. Es gibt die unterschiedlichsten Begegnungen mit Gott. Die einen wollen das, die anderen wollen das gar nicht. Die Bibel berichtet uns eine Geschichte von einem anderen jungen Mann. Und dieser junge Mann war auf der Suche nach Gott. Das heißt, er suchte das ewige Leben. Er hatte gehört, ewiges Leben gibt es, aber wie kann ich das finden? Und da geht dieser Mann hin zu Jesus. In der Bibel wird er bezeichnet als der reiche Jüngling. Er war sehr, sehr reich. Dieser Mann hatte eine unglaubliche Karriere bereits hinter sich, obwohl er noch sehr jung war. Die Bibel sagt uns, er war ein Oberster. Also er hatte es mit seinem Leben in jungen Jahren schon zu etwas gebracht. Er hatte eine gute Karriere schon hinter sich. Und er stellt eine sehr gute Frage. Er sagt, guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Dieser Mann hat sogar was Richtiges erkannt. Das ewige Leben kann man ererben. Das wusste er auch schon, dass man das erben kann. Er hatte eigentlich alles, was man braucht in seinem Leben. Er war jung, der brauchte noch keine Kosmetika und alle diese Dinge, wo die Leute heute viel Geld ausgeben. Er war offenbar auch ein Sportler. Es hieß, ein Markus-Evangelium heißt es, er lief zu Jesus hinzu. Also der war auch drahtig und kernig und schnell. Das, was viele wollen, auch das konnte er vorweisen. Er hatte Karriere, er war reich. Er hatte eigentlich alles, was sich die Menschen wünschen. Und doch merkt er, etwas fehlt mir. Ich habe kein ewiges Leben. Und darum tut er etwas Richtiges. Er geht zu Jesus. Er wendet sich an die richtige Person. Das ist wichtig. Er stellt auch die richtige Frage. Wie kann ich das ewige Leben ererben? Und jetzt kommt das Großartige. Er bekommt auch die richtige Antwort von Jesus. Folge mir nach. Verkauf deinen ganzen Krempel und folge mir nach. Er hatte eine große Bindung an sein Reichtum. Und dann hat er überlegt, was machst du? Verkaufst du, verkaufst du nicht? Himmel, ja, nein, was machst du? Er entscheidet sich falsch. Er geht von Jesus weg. Es ist merkwürdig, wie die Bibel das beschreibt. Da heißt es, er war traurig, als er wegging. Denn, so heißt es in einem Nachsatz, denn er war sehr reich. Wir würden doch eigentlich umgekehrt sagen. Der war glücklich, weil er viel Geld hatte. Hier steht genau umgekehrt. Er war traurig. Wer von Jesus weggeht, der weiß, dass er kein ewiges Leben hat. Der hat keine Hoffnung. Und darum schreibt die Bibel das richtig. Er war traurig. Ohne Jesus gehst du traurig davon. Du hast keine Hoffnung. Du hast keine Ewigkeit. Dieser Mann trifft eine falsche Entscheidung mit seinem Leben, obwohl er die richtige Frage gestellt hat. Wir sehen also, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Begegnungen. Das geht manchmal so und manchmal so aus. Ich möchte uns noch einen anderen Mann vorstellen, den die Bibel uns zeigt und der uns auch eine Hilfe sein kann mit seinem Leben. Das war ein Mann, der auch eine gute Karriere gemacht hatte. Er gehörte zu den obersten Ratsherren in Israel, und zwar deswegen, weil man ihn erkannt hatte als einen sehr frommen Mann. Man hat auch erkannt, dass es ein Mann, der sich sehr gut in frommen Dingen auskennt. Ein gescheiter Kerl. Und da hat man den in den Hohen Rat gewählt. Und diese Leute hatten einen großen Einfluss dort im Hohen Rat. Aber dieser Mann lebte angepasst. Der hat sich immer angepasst an die jeweilige Situation. Der hat sich nie festgelegt. Wenn der gefragt wurde, wie ist dies oder wie ist jenes, hat er gesagt, jawohl, das müssen wir vielleicht nochmal bedenken und wir wollen nochmal drüber nachdenken. Dann zum Beispiel, als Leute zu ihm kamen vielleicht und die sagten, wie ist das eigentlich, Nikodemus, so hieß er, sollen wir dem Kaiser Zinsen zahlen, ja oder nein? Nun, da hat er vielleicht gesagt, oh, das ist eine wichtige Frage. Ich werde sie mitnehmen in den Hohen Rat, wir werden einmal drüber nachdenken und dann müssen wir das mal bedenken. Er hat sich nie festgelegt, der lebte immer angepasst. Der Jesus hat auf eine solche Frage gesagt: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gebt Gott, was Gottes ist. Der Jesus hat sich immer festgelegt. Aber dieser Nikodemus nicht. Und dieser Nikodemus, er hatte auch von Jesus gehört und dachte, dieser Mann ist wirklich von Gott gekommen. Den musst du unbedingt mal sprechen. Aber dachte er, wenn du am Tage hingehst, da werden dich die Leute sehen, das ist nicht so gut. Und darum ging er des Nachts zu Jesus hin. Und in der Nacht kam es zu einem Gespräch. Und dieser Mann dachte eigentlich bei sich selbst, du bist ein frommer Mann, du bist eigentlich der richtige Mann für den Himmel. Aber in diesem Nachtgespräch sagt der Jesus ihm sofort, wie er persönlich steht und sagt ihm, so wie du bist, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Obwohl du ein frommer Mann bist, obwohl du die Bibel kennst, obwohl du hier so lebst, recht und schlecht, du tust nichts Böses, keinen Betrug, aber den Himmel wirst du nicht sehen. Ich kann mir vorstellen, dieser Mann war schockiert, als er das gehört hat. Und der Jesus sagt ihm das Richtige, was er tun soll. Er sagt, es sei denn, dass du von Neuem geboren wirst, dass du ein neuer Mensch wirst, nämlich, dass du dich bekehrst zum Sohn Gottes hin. Dieser Mann tat das. Er fand zu Jesus und diesen Mann werden wir darum auch im Himmel wiedersehen. Und wenn wir diese Leute alle fragen würden, wenn wir sie im Himmel wiedersehen, Nikodemus, wie war das eigentlich? Was war der entscheidendste Tag in deinem Leben? Da würde er sagen, in dieser Nacht, als ich zu Jesus ging, da fand ich das ewige Leben. Das war der Tag meiner Begegnung. Und wenn wir den Zachäus fragen würden, dann würde er sagen, der entscheidendste Tag meines Lebens ist gewesen, als ich dort auf dem Baum war und ich eine Begegnung mit Jesus hatte und als ich dort ewiges Leben fand. Ich bin so glücklich, hier im Himmel zu sein. So würde er uns sagen. Und würden wir heute den reichen Jüngling fragen, wie ist das eigentlich mit dir? Dann würde er sagen, was war ich für ein großer Dummkopf. Ich habe alles gehört, alles ist mir gesagt worden, aber ich habe an jenem Tag eine falsche Entscheidung getroffen. Ich bin es selbst schuld, dass ich jetzt in der Verlorenheit sitze und in der Qual sitze. Und so sehen wir, dass alles grundlegend abhängig ist davon, ob wir eine Entscheidung für Jesus treffen oder nicht. Davon hängt eine ganze Ewigkeit ab. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit jungen Leuten und die hatten viele Fragen. Und die haben mich dann eingeladen, einmal in diesen Kreis hinzukommen. Und ich ging dorthin und da war einer, der stellte sehr genaue Fragen. Das gefällt mir sehr gut, wenn die Leute Fragen haben. Wenn sie bohren und sagen, das will ich wissen, was ist eigentlich hier und so dran? Das ist sehr gut. Es ist gut, wenn wir mitdenken. Und da sagte mir einer von diesen jungen Leuten und sagte, wie ist das eigentlich, wenn einer das Evangelium hört und sich in 5 Jahren bekehrt? Wann ist der gerettet? Nun, ich sage, in 5 Jahren, wenn er sich bekehrt. Vorher natürlich nicht. Dass er die Botschaft gehört hat, hilft ihm nicht. Er muss auch die Tat tun. Er muss sich auch bekehren zu Jesus hin. Hat er verstanden? Ja, sagt er, ist gut. Er sagte, nun ist ein anderer, der hat auch das Evangelium gehört und der bekehrt sich nach 15 Jahren. Wann ist der gerettet? Nun, ich sage, das können Sie jetzt schon selbst beantworten. Ja, sagt er, in 15 Jahren. Ja, ich sage, gut, wunderbar. Dann haben wir das Prinzip verstanden. Ja, sagt er, aber mit diesem Mann ist noch ein bisschen anders. Dieser Mann, der stirbt nach 10 Jahren. Es kommt gar nicht erst zu diesem Zeitpunkt von 15 Jahren, wo der sich bekehrt. Was ist mit dem? Ich sage, das können Sie auch jetzt beantworten. Und er sagte, ja, dann ist der verloren. Ich sage, genau so ist es. Dieser Mann ist verloren. Er hat die Entscheidung versäumt. Er hat alles gehört und hat es nicht getan. Und so ist das gut, dass wir das genau verstanden haben, dieses Prinzip, wie Gott das macht. Es ist wichtig, dass wir diese Begegnung mit Jesus haben und dann auch eine Entscheidung treffen, weil da alles von abhängt. Wir waren am Anfang dieses Monats für eine Woche in Kirgisien gewesen. Einmal im Jahr fahren wir immer wieder dort nach Osten, um dort Vorträge zu halten mit einem Übersetzer, das wird dort übersetzt.
und um dort den Menschen das Evangelium zu sagen. Und da haben wir etwas Wunderbares erlebt. Ich hatte einen Vortrag an der Universität und dann waren wir eingeladen zum Mittagessen. Und zwar hatte uns der Rektor der Universität eingeladen und auch gleichzeitig die drei Vizepräsidenten der Universität waren dabei. Wir saßen dort am Tisch und haben über alle möglichen Dinge gesprochen. Und wir kamen auch über den Glauben zu sprechen an Jesus Christus. Und die eine Vizepräsidentin, eine Kirgisin, die neben mir saß, die interessierte sich dafür. Und dann stellte sie mir eine Frage und sagte, sagen Sie mal, kennen Sie Jesus? Ja, ich sage, ich kenne ihn. Ja, wie haben Sie den kennengelernt? Fragt sie. Haben Sie den kennengelernt so durch Hypnose oder wie war das? Das war so ihre Vorstellung. Und dann habe ich ihr gesagt, nicht durch Hypnose, sondern den Herrn Jesus habe ich kennengelernt durch Verkündigung. Das ist der Weg, wie wir Jesus kennenlernen. Wir hören die Botschaft von ihm, wer er ist, was er uns sagt, dass er uns einlädt. Und wir kommen dann in Bewegung und sagen, das ist es, das möchte ich auch. Und ich sage, das habe ich auch getan. Das war bei mir 1972 gewesen, in der Stadthalle in Braunschweig, das habe ich ihr dann erklärt. Und ich sage, so fand ich zu Jesus. Und sie hat sich das alles erklären lassen. Und am Ende dieses Gesprächs, das war noch beim Mittagessen, sagte ich, wäre das nicht auch etwas für Sie? Wollen Sie das nicht auch? Und da gibt diese Frau eine eindeutige Antwort und sagt, ja, das will ich auch. Ich sage, gut, dann werden wir gleich nach dem Essen zu Ihnen in Ihr Büro gehen und ich werde Ihnen anhand der Bibel, anhand einiger zentraler Aussagen der Bibel erklären, wie dieser Weg zu Jesus ist. Ja, sagt sie, das können wir tun. Dann gingen wir in ihr Büro, das Telefon klingelte, sie ging nicht mehr ran. Der Erste kam an die Tür, dann ging sie zur Tür und schloss die Tür ab, sodass wir nicht mehr gestört wurden. Und dann sind wir einige zentrale Stellen der Bibel durchgegangen. Und ich habe immer wieder gefragt, können Sie das verstehen? Können Sie das einsehen? Ja, das verstehe ich. Das und dieses, ja, ist klar. Und dann sagte ich, gut, dann haben wir alles zusammen, sodass wir den Weg zu Jesus hin beschreiten können. Wenn diese Punkte klar sind. Zu dem Herrn Jesus kam einmal ein Mann, und zu dem sagte Jesus, du bist im Reiche Gottes nicht mehr ferne. Der war ganz dicht dran, aber noch nicht drin. Und ich habe ihr erklärt, das ist die augenblickliche Situation, in der sie sich befindet. Ganz dicht dran am Reiche Gottes, aber noch nicht drin. Dann habe ich ihr erklärt, dass man mit einem Gebet den Übergang schafft. Dass man den Herrn Jesus bittet, vergib mir alle meine Sünden und nimm mich so an, wie ich bin. Sie hat noch nie gebetet in ihrem Leben und so habe ich ihr das Satz für Satz vorgebetet. Der Übersetzer hat das nochmal übersetzt und dann hat sie das nachgesprochen. Obwohl das ein bisschen kompliziert war, aber es war gar kein Problem. Das ging Schritt für Schritt und am Ende dieses Gebetes, da guckt sie auf mit strahlenden Augen. Sie war zum Durchbruch gekommen zu Jesus und sie konnte sagen, ja, jetzt bin ich auch bei Jesus. Ich habe ihn angenommen. Ich habe ihn heute gefunden. Und am Ende des Gespräches hat sie sich bedankt bei uns und sie sagte, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und dass Sie mir diese Botschaft gebracht haben. Ich freue mich darüber. Und auch an diesem Beispiel sehen wir, das ist an einem einzigen Tag möglich. An einem Tag finden wir den Übergang zu Jesus. An einem Tag finden wir das Reich Gottes. Das ist das Großartige, das Wunderbare. Ich will es mal so ausdrücken, auch für uns heute Abend. Heute ist für uns Biografietag. Heute Abend schreiben wir die Biografie für die Ewigkeit. Wir schreiben die Biografie für dieses Leben und wir schreiben die Biografie für die Ewigkeit. Wo wir einmal diese Ewigkeit verbringen wollen. Die Bibel sagt uns, wir alle sind Ewigkeitsgeschöpfe. Mit dem Tod endet nicht unser Leben. Nur das biologische Leben endet. Das sind nur die Körperfunktionen und diese Dinge enden. Wir werden einmal auferstehen. Es gibt zwei Auferstehungen. Die Auferstehung zum ewigen Leben und die Auferstehung zum ewigen Gericht. Wer Jesus hat, kommt in die Auferstehung zum ewigen Leben. Und dazu müssen wir gehören, damit wir gebucht sind für den Himmel. Und dann haben wir Platz, eine Platzkarte, eine Platzanweisung für die Hochzeitstafel der Ewigkeit. Das ist der Ruf Gottes, der an uns ergeht, auch an diesem Abend. Der Jesus ruft uns ganz persönlich, dort, wo wir heute Abend sitzen, und sagt, komme auch du. Du bist geladen, du kannst heute ewiges Leben finden. Das gilt uns persönlich. Ich wüsste keine größere Einladung, ich wüsste auch keine größere Begegnung, die wir haben können, als die, wenn wir heute den Herrn Jesus finden. Das ist etwas Großartiges und das soll heute Abend möglich sein. Die Bibel sagt, alle diejenigen, die eine Begegnung mit Jesus haben, denen gibt er die Vollmacht, ein Kind Gottes zu sein. Das, was der reiche Jüngling gefragt hat, wie kann ich das ewige Leben ererben? Die Antwort ist, wenn ich eine Begegnung mit Jesus habe, dann werde ich dadurch ein Kind Gottes. Und wer Kind ist, ist auch Erbe Gottes. Da Gott der Eigentümer des Himmels ist, werden wir automatisch Eigentümer des Himmels. Eine einfache Logik, die uns die Bibel sagt, das können wir alle